Bitte schön.
Darf ich?
Ja, bitte.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, der mir insgesamt sehr gut gefallen hat. Ich stimme Ihnen vor allen Dingen auch darin zu, dass man sicherlich nicht versuchen sollte, angewandte Ethik von grundsätzlicher philosophischer Theoriebildung abzulösen. Ich stimme Ihnen sogar so weit zu, dass ich geneigt wäre, Ihnen eine Frage zu stellen, die geradezu unverschämt ist, die Sie auch sicherlich nicht beantworten können, aber ich will sie wenigstens nennen. Die Frage würde lauten, weil es zu viel Zeit erforderte: Wie muss denn eine ethische Theorie aussehen? Ich mache es kurz. Ich beschränke mich auf zwei kleine Varianten dieser großen Frage. Glauben Sie, dass Erklären, Rechtfertigen, Begründen, also im weiteren Sinne die kognitiven Mechanismen oder epistemischen Mechanismen in der Theoriebildung, in der Ethik irgendetwas anderes bedeuten als sonst in der Philosophie? Die zweite Frage ist natürlich rhetorisch. Ich möchte Ihre Antwort hören. Die zweite Frage stelle ich Ihnen eben als jemand, der sich ebenfalls neben der Philosophie der Jurisprudenz ergeben hat. In der Tat, vergleichsweise spezielle Anwendungen haben hier in der Jurisprudenz eine andere Funktion. Man kann quasi bottom-up und top-down gleichzeitig beeinflussen. Es gibt ja auch sogar das Institut etwa der richterlichen Rechtsfortbildung, in dem durch Auslegung bestimmter Einzelfälle ganze Rechtsinstitute geschaffen werden, die man dann wiederum kommentieren kann. Ja? Und jetzt die Idee: Glauben Sie, dass es so etwas Ähnliches wie die, oder sehen Sie solche Ideen, oder die Funktion der Generalklausel, 242 zum Beispiel, glauben Sie, dass es in einer guten, interessanten, einheitlichen, das fand ich sehr interessant, ethischen Theorie, dass solche Analoga wie die Generalklauseln dort einen Platz hätten?
Ja.
Ja? Ja, gut.
Notwendig, ja. Weil der Bereich also offen bleiben muss, ja. Also Generalklauseln sind ja nicht, also 242 BGB, Treu und Glauben, so als Stichwort.
Ja, weil es die bekannteste ist eben.
Genau. Ja. Ich glaube, sowas ist absolut notwendig. Aber wenn man dann ansieht, wie damit umgegangen wird, das ist ja dann wieder eingehegt in das ganze System. Genau, also deswegen lege ich mal sehr viel Wert auf eine einheitliche Theorie im Hintergrund. Und dann kann man mit sowas ja sehr gut umgehen, weil es halt immer so die Lücken an anderen Stellen schließt sozusagen. Oder wieder auftut, wo sie nötig werden.
Ja. Ja, und die erste Frage?
Die erste Frage nach der vergleichbaren Funktion von...
Gibt es eine spezifische ethische Form der Begründung oder halt Begründen in der Ethik dasselbe wie überall sonst?
Das ist eine Frage, die ich tatsächlich jetzt so... Ich könnte da sehr viel drüber reden, weil ich habe mich sehr lange mit der Frage beschäftigt, was eigentlich Begründen in der Philosophie heißt. Und das ist ganz interessant, weil es in vielen Bereichen ein zentraler Begriff ist.
Ja.
Es gibt 1000 verschiedene Verwendungsweisen. Es dreht sich immer in einem Kreis mit Begründen, Rechtfertigen und Rationalität. Die Sachen werden eigentlich austauschbar benutzt und die werden immer so durcheinander, miteinander definiert. Und das ist ein heilloses Durcheinander. Insofern... Wenn ich wüsste, was es irgendwo bedeutet, könnte ich sagen, ob es hier das Gleiche ist. Aber da ich das nicht sagen kann.
Okay. Ich teile diesen Skeptizismus nicht, aber ich akzeptiere die Antwort.
Ich auch. Bitte. Ich hätte eigentlich drei Fragen versucht, das jetzt so kurz als irgend möglich zu machen. Das erste ist... Da ist jetzt gekommen dieser Vergleich zwischen dem Rechtlichen und dem Moralischen, den ich einerseits hochspannend finde und mir war das in gewisser Weise auch sehr plausibel. Die Frage, die sich jetzt dennoch stellt, man hat diese rechtlichen Instanzen, wie zum Beispiel einfach, dass es Gerichtsverfahren gibt, Prozesse gibt, die dann in weitere Instanzen gehen und so weiter. Und diese Möglichkeit hat man bei der Singularität und der Situationalität des Handelns nicht. Und darum ist eben die Frage, ob man dann vielleicht doch einen Schritt zurück hinter die Komplexität machen muss, nolens volens. Auch wenn ich jetzt mal grundsätzlich affirmieren würde, was da für eine Idee dahinter gesteckt ist. Okay, das war mal die erste Frage, so kurz als möglich. Die zweite
hast
Frage,
du,
so kurz
hast du als wirklich möglich. Noch drei?
Bitte?
Hast du wirklich noch zwei?
Jetzt habe ich noch zwei, und ich werde alle ganz kurz.
Wirklich ganz kurz, sonst muss ich total brutal
unterbrechen. Ja, ich werde
sie ganz kurz beantworten.
Die zweite ist, ganz kurz gestellt, was für Wissensbegriff oder was für Theoriebegriff kann hinter der Moral stehen? Bei Aristoteles heißt es ja auch schon, da gibt es nur ein Umrisswissen dazu und lauert da nicht die Gefahr des Moralismus dahinter. Das ist jetzt nur ganz kurz. Und die dritte, auch ganz kurz, zum Verhältnis von angewandter und klassischer Ethik. Wie könnte man diesen Double Bind noch einmal irgendwie in Worte fassen? Also vielleicht habe ich das jetzt einfach nicht zureichend verstanden, aber ich habe jetzt an Überlegungen gedacht, wie man diesen Double Bind gestalten könnte im Sinne eines Reflective Equilibrium à la Rawls oder ob man das denken könnte von einem Modell à la Longut Parole, wie man es aus der Sprachphilosophie kennt oder aus dem, also der Dekonstruktion. Gut.
Aus Zeitgründen und aus Feigheit lasse ich die dritte Frage einfach weg.
Okay. Ja. Die hat mich aber am meisten interessiert, weil ich mich damit auch schon lange herumschlage.
Ja, das ist mir jetzt, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Der erste Punkt scheint mir sehr wichtig zu sein, der Situationsbezug in der Ethik im Vergleich zum Recht, das ja sehr institutionalisiert ist, bestimmte Verfahren vorsieht, das fängt bei der Gesetzgebung an, hört bei der Einzelfallentscheidung bei Gericht auf, die dann über mehrere Instanzen laufen kann. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen Moral und Recht, aber ich glaube, dass die Unterschied, also der ist von außen gesehen sehr groß, aber ich glaube, wenn man so reingeht und sich ansieht, wie diese, also es sind halt die Mechanismen, wie das Ganze generiert wird. Das Ganze kann man natürlich im moralischen Bereich nachspielen, also als analoge Sache. Natürlich werden wir nie einen moralischen Gesetzgeber haben, in dem Sinne, wie wir ein Parlament haben. Aber ich glaube, dass das, was in diesen Instanzen passiert, das können wir in der Moral ganz gut widerspiegeln. Natürlich nicht mit diesem starren Rahmen, mit diesem von außen gegebenen Rahmen, in dem wir jetzt unsere moralischen Entscheidungen fällen können. Also das geht nicht.
Und, ich würde auch glauben, dass ein Ethos auf niedrigerer Ebene, unter Anführungszeichen, oder auf weniger konkreter und handhabbarer Ebene, ähnlich als er auch tut. Also das gibt ja sowas wie sittliche Urteile der Gesellschaft, die oder in gewissen Bereichen, die durchaus eine Durchschlagskraft haben, nur halt nicht rechtlich sanktioniert sind.
Ja. Und die zweite Frage lasse ich auch weg, weil die ist auch schwer.
Dann haben wir jetzt insgesamt noch drei Wortmeldungen. Ich bitte mit der Wortmeldung von Herrn Michael Reder, stimmt das?
Ja.
Und die letzten zwei sammeln wir zusammen und sammeln die Fragen, wenn Sie einverstanden sind, bitte.
Ja, vielen Dank. Für mich eine kurze Bemerkung zu den verschiedenen Theorieansätzen, die Sie im Grunde so durchgegangen sind. Zeigt sich da nicht im Schluss drin, dass die Philosophie im Grunde noch kein wirkliches Verhältnis zur gesellschaftlichen Realität und zur empirisch erfassbaren Realität hat? Dass es ein Indiz dafür ist, dass sie im Grunde noch immer auf der Suche ist, dass das sozusagen nicht bestimmt ist und sie insgeheim eigentlich noch glaubt, sie hat Herrschaftswissen. Also insgesamt eigentlich, wenn auch alle Platoniker sind, in den verschiedenen Spielarten, die sie gezeigt haben und im Grunde dieses Verhältnis noch nicht wirklich durchdacht ist. Und das in eine Frage zu bündeln, dann auch, also welchen Status haben dann die Aussagen der angewandten Ethik? An manchen Stellen scheint es mir auch so zu sein, dass da nicht mehr ganz klar ist, wie das Verhältnis zwischen Politik und angewandter Ethik ist. Also dass dann die handlungsleitende Funktion, die Sie ja auch stark gemacht haben, dass es scheinbar ist, es muss dann rauskommen, das und das muss irgendwie getan werden in der Unternehmensethik, in der politischen Ethik, Bioethik und so weiter. Aber dann gibt es keine Grenze mehr zwischen, doch bei Platon gibt es keine Grenze zwischen Politik und Philosophie mehr, aber ich weiß nicht, ob das dann eine gute Antwort sein kann.
Also das erste ist erstmal ein sehr schöner Hinweis, den nehme ich mal einfach so mit, und das zweite zu der Frage. Die Gefahr besteht natürlich, dass man da einfach keine Grenzzüge mehr hat, gerade weil die angewandte Ethik ja so politisiert wird und gerade sich ja wirklich institutionalisiert im politischen Prozess. Ich glaube aber, mir geht es eigentlich um die Entscheidung, die Art und Weise, wie wir diese Entscheidung in der angewandten Ethik treffen. Und ich glaube, dass man die mit diesen ja, politisierten Konzepten ganz gut erklären kann, ohne das dann wirklich so, wie soll man sagen, sich so tatsächlich vorzustellen. Also ich kann für mich selber, wenn ich überlege, sollte ich eigentlich noch weiter Fleisch essen oder nicht, eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Ich versuche sie momentan tatsächlich wie so ein ja, Gesetzgebungsverfahren für mich zu klären. Also ich frage Leute, die sich mit sowas mehr auskennen als ich und lasse mir Wochen dafür Zeit und rede mit allen möglichen Leuten. Also man kann sowas machen, ohne dass es wirklich so ein äußeres Verfahren ist, das politisch ist. Aber man darf nicht vergessen, es sind auch viele politische Fragen, die wir in der angewandten Ethik haben, und das Problem ist natürlich, dass man da aufpassen muss, dass man halt nicht in dieses Moralisieren kommt und so ein, ja, es ist jetzt schief formuliert, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Also es sind oftmals politische Fragen, aber es ist keine zwingende Vermischung.
Ich glaube, ich frage dich nachher einfach.
Aber wir haben noch Zeit.
Also gut, dann stelle ich noch eine Frage. Ich fand die Analogie sehr interessant, Recht und Moral. Was ich mich an Ihnen frage, ist, du sagst, der Recht ist relativ kompliziert, aber trotzdem funktioniert es doch, es verliert nicht seine handlungsanleitende Kraft. Ist aber der Grund nicht einfach der, dass es viel besser institutionalisiert ist als angewandte Ethik. Da steckt viel mehr Geld hinter. Ja? Angewandte Ethik ist neu, Recht haben wir seit Jahrtausenden, ja? Da haben wir viel mehr Übung drin. Und wenn wir tatsächlich die angewandte Ethik auf das gleiche Niveau wie das Recht heben müssen, müssten wir dann nicht Unmengen von Geld und Kompetenzen da reinstecken. Also einen unglaublich größeren Aufwand. Das ist das eine. Und das zweite ist, als Kantianer ist man, glaube ich, unglücklich mit einer Analogisierung, weil man als Kantianer natürlich Recht und Moral trennt.
Ja, ja.
Und im Recht geht es nur um einen Unterpunkt der Moral.
Ja.
Dann müsst ihr gucken, ob diese Analogie nicht irgendwie schon gewisse Vorentscheidungen gegen den Kantianismus trifft.
Ja, tut sie. Okay. Ich schicke dir gerne mal den ersten Teil meiner Dispo, genau, dass das Thema ist. Ja, klar, macht sie das. Ich halte auch die Trennung bekannt einfach für falsch, aber das kann ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Und zur ersten Frage, ja, das hat bestimmt sehr viel damit zu tun, dass die handlungsleitende Funktion im Recht deswegen noch so stark ist, obwohl es so komplex ist, weil da so viel Übung hintersteckt. Ich würde allerdings auch nicht sagen, dass die angewandte Ethik wirklich neu ist. Sie ist als anerkannte Disziplin neu, aber ich glaube, faktisch machen wir das eigentlich. Vorhin hatte ich gesagt, was war eigentlich ursprünglich mal der Beweggrund, Ethik zu betreiben? Doch wahrscheinlich das Gleiche wie heute, wenn wir über angewandte Ethik reden, nämlich konkrete Fragen zu beantworten. Wir haben nicht mit Metaethik angefangen.
Ja, danke, dann mal die letzte Frage.
Ja, ich finde, du hast am Anfang des Vortrags sehr treffend geschildert, wie problematisch das argumentative Niveau in manchen Bereichen der angewandten Ethik ist. Also ich kenne nur die Medienethik, die ich mal aus institutionellen Gründen unterrichten musste. Und ich war auch am Anfang entsetzt darüber, wie wenig ethisch da argumentiert wird.
Musste, wohlgemerkt.
Ja, ich möchte aber jetzt doch, ich halte es aber auch nicht für völlig unproblematisch, wenn bei medienethischen Fragen beispielsweise verschiedene moralische Prinzipien aus der allgemeinen Ethik herausgegriffen werden. Ich glaube, mich diese verschiedenen Prinzipien dienen auch so als Test oder als Ergänzung, weil diese Prinzipien sind ja sehr allgemein, nehmen wir etwa den kategorischen Imperativ von Kant, das lässt sich gar nicht so leicht entscheiden, ob zum Beispiel ein bestimmtes Fernsehformat, zu dem es gehört, dass Menschen immer wieder beleidigt werden, ob das jetzt diesen Verallgemeinerungstest besteht oder nicht. Genauso könnte man auch sagen jetzt, dass der utilitaristische Nutzenprinzip oder das Prinzip, das die Maximierung des Guten fordert, da gibt auch keine eindeutige Entscheidung. Und da kann man dann eben, indem man beide Prinzipien oder vielleicht auch noch andere ethische Prinzipien anwendet, kann man dann nochmal gegenseitigen Test machen. Und erstaunlicherweise kommt es da selten zu einem Konflikt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es eher noch in der Medizinethik öfter Konflikte gibt, weil da Deontologen auch gewisse Handlungen von vornherein verbieten, die vielleicht nützlich oder das Gute maximieren. Aber wie gesagt, in der Medienethik habe ich eigentlich in keinem Bereich wirkliche Konflikte gesehen, die durch unterschiedliche Prinzipien entstanden wären.
Das ist richtig. Also die Streitpunkte sind mit Sicherheit in der Medienethik nicht so gravierend wie in der Medizinethik, wo man sich direkt schon darüber streitet, was ist eigentlich ein Mensch, wo fängt das an, hört das auf. Also sowas hat man in der Medienethik üblicherweise nicht. Was du dabei ansprichst, ist halt mehr so diese heuristische Funktion, die ich auch dem Prinziplismus nie absprechen würde. Und dafür, also das ist wirklich ein großes Verdienst, dass man einfach so die moralische Landkarte sozusagen ganz gut abschreiten kann. Hilft aber leider auch nicht, Entscheidungen zu treffen. Klar, weil ich dann sagen kann, alle Theorien, die ich hier anwende, kommen zum gleichen Ergebnis. Dann spricht eine Menge dafür, dass es vielleicht auch das Richtige ist. Das hat man aber gerade in nicht trivialen Fällen, und die Medienethik scheint ein Fall zu sein, wo vieles dann doch leicht beantwortbar ist. In nicht trivialen Fällen ist es halt üblicherweise nicht so. Und ich würde aber noch einen Punkt ganz gerne machen, wenn ich davon rede, dass ich mir vorstelle, dass da eine Theorie hintersteckt. Natürlich habe ich jetzt auch nicht die Zauberformel, wie so eine Theorie aussieht. Also klar. Aber die stelle ich mir auch ein bisschen anders vor als den kategorischen Imperativ und den klassischen Utilitarismus. Ja. Also das sind sehr ehrenwerte Sachen, die sehr viel leisten. aber sie leisten eins nicht, nämlich sie können mir nicht die Frage beantworten, ob ich bei H&M für 499 ein T-Shirt kaufen soll.
Also du meinst eher Prinzipien mittlerer Reichweite?
Die natürlich gekoppelt sein müssen an abstraktere Sachen. Das kann eine deontische Theorie sein, aber es kann nicht nur der kategorische Imperativ sein. Das sagt Kant ja auch nicht klar, das ist, aber das nur dazu.
Aber natürlich, das funktioniert, Entschuldigung, nur unter der Voraussetzung, dass diese Frage eine reine ethische Frage ist. Klammert aus, das ist eine soziale Frage, politische Frage.
Ja, Kauf oder was?
Ja. Also das würde ich nicht sagen.
Alle Frage der angewandte Ethik.
Ja, das würde ich nicht sagen.
Dass sie in historischen Kontexten sind, in kulturellen Kontext geprägt sind, dadurch, dass sie überhaupt als Frage wahrgenommen werden.
Das ist immer ein Problem, wenn man Entscheidungen zu treffen hat. Also wenn ich mit Soziologen rede, die sagen mir das soziologisch, wenn ich mit Historikern rede, klar, also deswegen sagte ich so, dass eine angemessene moralische Theorie muss sehr viel mehr auch an deskriptiven, an empirischen Elementen aufnehmen, wozu sowas gehört. Wir haben natürlich dann das Problem, es wird quasi unüberschaubar. Ja, also das, ich will jetzt nicht sagen, dass das deswegen nicht gemacht werden soll, aber ich würde, also meines Erachtens ist Moral gerade der Bereich, wo diese Sachen zusammenfließen sollten. Ja? Also eine historische Sichtweise berücksichtigt nicht meine moralischen Maßstäbe, eine soziologische üblicherweise auch nicht oder nur auf einer deskriptiven Ebene. Und die Moral ist eigentlich dafür da, genau das alles zusammenzuziehen, also so diese alles in allem Richtigkeit auszudrücken. Also wenn ich da nachfrage, ob es moralisch in Ordnung ist, bei H&M dieses T-Shirt zu kaufen, obwohl ich weiß, ich fördere damit Arbeitsbedingungen, die ich eigentlich für falsch halte, dann ist nicht nur die Frage nach den Arbeitsbedingungen, sondern auch nach allem anderen, nach ganz vielen Kausalverhältnissen, nach historischen Entwicklungen und so weiter. Das ist natürlich dann wahnsinnig schwierig, das abzubilden, aber das, glaube ich, sollte der zumindest das Ziel sein, das zu tun. Aber klar, also jede Entscheidung, die wir treffen, hat diese Dimension. Ja,
ja, aber dann wird alles Ethik, ne? Und dann erledigt es sich
ab. Ja, was heißt, dann wird alles Ethik?
Ja. Aber gut.
Ich sehe schon einen gewissen Übergang in die Pause hinein, weil sich die Diskussionen ein bisschen dynamisieren und so weiter. Ich danke den Vortragenden für den Vortrag, Ihnen für die Diskussion. Die Sache geht weiter.